Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des T-Online-Podcasts Tagesanbruch, die Diskussion, am Montag, den 2. September. Die Bürger in Sachsen und Thüringen haben gewählt und die Ergebnisse sind aufwühlend. Wird nun zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte ein Bundesland von Rechtsextremisten regiert? Welche Rolle spielt das Bündnis Sarah Wagenknecht bei der Mehrheitsfindung? Und wie reagieren die Ampelparteien auf die krachende Wahlschlappe? Darüber spreche ich mit Christoph Schwennicke, dem Politikchef von T-Online. Es gibt viel zu analysieren. Schön, dass Sie zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, heute Morgen sind wir in einem anderen Deutschland aufgewacht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine erwiesenermaßen rechtsextremistische Partei eine Landtagswahl gewonnen. In Thüringen gewinnt die AfD mehr als 9 Prozentpunkte hinzu und erreicht 32,8% der abgegebenen Stimmen. Damit hat sie eine Sperrminorität und kann beispielsweise Verfassungsänderungen, die Wahl von Verfassungsrichtern und auch Neuwahlen blockieren. Dahinter liegen die CDU mit 23,6% und das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, mit 15,8%. Die Linke bleibt zweistellig, aber SPD, Grün und FDP rangieren nur noch unter ferner Liefen. In Sachsen ist die Lage ebenfalls brisant. Dort gewinnt die CDU mit 31,9% nur hauchdünn vor der AfD. Auch hier schafft das BSW aus dem Stand ein zweistelliges Wahlergebnis. Die Ampelparteien abgewatscht und abgeschlagen. Sachsen ist mit 4 Millionen Einwohnern ein kleines Bundesland, Thüringen mit gut 2 Millionen noch kleiner. Trotzdem lässt sich die Bedeutung der gestrigen Landtagswahlergebnisse kaum größer einschätzen. Sind die beiden Bundesländer nun überhaupt noch regierbar? Haben die rechtsextremistischen Landesverbände der AfD womöglich doch Chancen auf eine Regierungsbeteiligung? Welche Koalitionen zeichnen sich nun ab und was bedeutet der Wahlausgang für die Bundespolitik, wo die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP praktisch stehend K.O. ist? In den kommenden 20 Minuten möchten wir Ihnen Antworten auf diese Fragen geben. Wir, das sind Christoph Schwennicke, Politikchef von T-Online.
Und Florian Harms, Chefredakteur von T-Online.
Christoph, legen wir gleich los. Du verfolgst jetzt die Politik in Deutschland seit Jahrzehnten. Du bist ein alter Hase, wie man so schön in unserer Branche sagt. Hast du so eine Situation wie jetzt schon mal erlebt?
Nein, noch nie. Ich habe allerdings auch noch nie eine Bundesregierung in so katastrophalem Zustand erlebt wie die Ampel im Moment und seit 3 Jahren. Und ich glaube, dass es da einen inneren Zusammenhang gibt. Also du hast auf die wirklich desaströsen Wahlergebnisse der 3 Ampelparteien hingewiesen, am schlimmsten für die FDP. Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum diese Wahl ein Ergebnis gezeitigt hat, was ich mir persönlich in der Bundesrepublik Deutschland nicht hätte vorstellen können. Aber das ist natürlich auch ein Grund, der dazu geführt hat.
Die Aufregung ist ja jetzt groß, es wird allerorten analysiert, es wird berichtet, es wird auch polemisiert zum Teil und wir wollen versuchen, in den nächsten Minuten so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Deshalb, bevor wir auf die Bundespolitik schauen, lass uns mal nach Thüringen und Sachsen tiefer reinblicken. Beginnen wir mit Thüringen, der erste Sieg der AfD bei einer deutschen Wahl, dazu das neue BSW ebenfalls sehr stark. Die Regierungsbildung wird kompliziert, weil alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Landes-AfD ausschließen. Eine rechnerische Mehrheit ohne die AfD wäre nur mit CDU, BSW, SPD und dann auch noch einer Tolerierung der Linken möglich. Kann so eine bunte, wackelige Koalition überhaupt funktionieren oder wird die Regierungsbildung dann in Thüringen absehbar scheitern?
Also wir hatten jetzt ja auch, das darf man nicht vergessen, eine Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow, auch da schon mit 3 beteiligten Parteien und trotzdem eben keine Mehrheit. Soweit man das von hier aus wahrhaftig beurteilen kann, hat es trotzdem einigermaßen funktioniert. Wir müssen uns einfach für den Moment jedenfalls davon verabschieden, dass wir saubere und klare Regierungsverhältnisse bekommen werden. Ich habe gestern in dem aktuellen Kommentar geschrieben, was da versucht wird zusammenzubauen, ist, als wenn man einen Gardena-Gartenschlauch in eine Kopfhörer-Klinkenbuchse reinpressen möchte. Also richtig zusammenpasst das natürlich alles nicht. Und trotzdem, wenn man sozusagen als oberstes Prinzip hat, darüber können wir vielleicht dann auch nochmal differenziert sprechen, alles nur nicht die AfD, dann kommt man eben zu diesen wirklich schräg verschraubten Konstruktionen, von denen ich sagen würde, das kann eigentlich nicht weit tragen, weil in Wahrheit liegen zwischen dem BSW und der CDU Welten. Ja, und dann kann man sich dann rausreden und sagen, naja, die Mittelstreckenraketen und die, die Waffen für die Ukraine, die werden nicht in Erfurt entschieden. Ja, und trotzdem sind das eben zwei zentrale Positionen vom BSW und eigentlich unvereinbar mit dem, was die CDU vertritt.
Es geht ja jetzt in Erfurt viel um Taktik. Also es fehlt eine Stimme für so ein Bündnis wie gerade beschrieben und es wird spekuliert, ob vielleicht Bodo Ramelow oder sonst jemand aus der Linken überlaufen könnte in die SPD. Hochwackelig, hochprekär und zeigt ja auch, die Regierungsbildung wird lange dauern. Du hast in deinem Kommentar auf T-Online quasi sinngemäß gesagt, lass sie mal machen. Mhm. Also lass doch mal dann die mehrheitlich gewählte AfD und das BSW zusammen einfach mal reagieren. Jetzt mal abgesehen davon, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass die zusammen eine Koalition bilden. Ist das nicht hochgefährlich, wenn man dann sagt, das sind erwiesenermaßen Rechtsextremisten bei der AfD? Die sind ganz klar angetreten, um das System zu stürzen. Das sagen die auch, das schreiben die auch. Und dann hätten sie ja Einfluss beispielsweise auf die Besetzung von Polizeipräsidenten und könnten wirklich die Exekutive in Deutschland verändern. Ich halte das für hochgefährlich.
Ja, ich sehe den Punkt, Florian. Ich sehe aber auch einen anderen Punkt. Und es ist dann eine extrem schwere Güterabwägung, die man da vornehmen muss. Wir haben jetzt jahrelang erlebt, dass man gesagt hat, mit denen nie, niemals, und sie haben sich dabei auch immer weiter radikalisiert und sind immer extremer geworden, sie, die AfD. Und ich kenne alle guten Gründe, warum die etablierten Parteien so vorgegangen sind, warum teilweise Unvereinbarkeitsbeschlüsse auf Parteitagen da getroffen wurden. Aber das hat natürlich zur Folge, dass die Sympathisanten dieser Partei sich dann noch mehr in ihrer Ansicht bestätigt fühlen, dass es um diese Demokratie nicht so bestellt ist, wie es um sie bestellt sein müsste. Nämlich, dass die, die eine Wahl gewonnen haben, hinterher auch regieren. Und deswegen in dieser Abwägung habe ich zumindest den Gedanken mal zur Diskussion gestellt, dass vielleicht diese der Umstand, stellt eine Minderheitsregierung vor, dann müssen sie irgendwie Kompromisse machen. Ich kann gut verstehen, dass die CDU, weil es sich da jetzt eben de facto um eine rechtsextremistische Partei handelt, sagt, mit denen können wir keine Koalition machen. Aber nur mal den Gedanken zuzulassen und vielleicht sogar Sondierungsgespräche zu führen, um dann zu sagen, no way, das geht einfach nicht. Einfach um zu zeigen, die sind nun mal jetzt im Moment Teil des politischen Systems, also müssen wir mit denen umgehen und vielleicht sollten sie dann mal eine Minderheitsregierung versuchen und dann mal gucken, wie weit es sie trägt. Und Thüringen und seine Wählerinnen und Wähler würden dann vielleicht auch mal konkret erleben, was es bedeutet, wenn Leute, die sonst nur die Backen aufblasen, mal tagtäglich harte Politik machen müssen.
Dafür spräche, dass laut Nachwahlbefragungen eine Mehrheit der AfD-Wähler in Thüringen sagt, es ist ihnen schnurzpiep egal, ob die AfD rechtsextremistisch ist oder nicht. Und so könnte man vielleicht durch so einen Prozess stärker zeigen, was die wirklich wollen, was wirklich dahinter steht. Denn das ist ja alles dokumentiert, aber es scheint viele Wähler dann doch nicht zu erreichen. Schauen wir auf Sachsen. In Sachsen wurde zwar die CDU stärkste Kraft, aber eine Koalitionsbildung dürfte auch dort nur mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht möglich sein. Und dazu bräuchte es dann auch nochmal die schwache SPD. Was macht das mit der CDU, wenn sie nun mit Leuten zusammenarbeiten muss, die fundamental andere Positionen vertreten als sie selbst?
Ja, sie quält sich natürlich ungemein. Also natürlich hätte sich die CDU das nie träumen lassen. Ich meine, du erinnerst dich wie ich an die Rote-Socken-Kampagne von Peter Hinze, dem vormaligen Generalsekretär der CDU. Die Rote Socke hat er immer wieder ausgeholt, in jedem Wahlkampf. Und jetzt ist die roteste aller Socken Sarah Wagenknecht. Und mit der soll nicht unmittelbar, aber mittelbar eine Koalition eingegangen werden. Vielleicht sogar zwei. Also das ist natürlich für die CDU hardcore, absolut hardcore. Nur, da hat Kretschmer ja recht. Man kann sich das jetzt nicht aussuchen. Und es ist, wie es ist. Und es muss eine Lösung gefunden werden. Und deswegen, mit der reinen Lehre kommst du in dieser Situation nicht weiter. Und deswegen hat ja auch Friedrich Merz, der ja zunächst das kategorisch ausgeschlossen hat vor der Wahl, ne, du erinnerst dich, zwei Tage später nachgeschoben, naja, das gilt jetzt für den Bund, aber nicht zwangsläufig für die Länder, weil er genau gesehen hat, wir kommen aus diesem Dilemma gar nicht raus, uns was mit denen zusammen einfallen zu lassen.
Christoph, ich habe außerdem den Eindruck, dass die bisherige Strategie oder Taktik der etablierten Parteien CDU, SPD und weitere mit sowohl der AfD als auch dem BSW umzugehen nicht mehr trägt. Denn die lief ja häufig darauf hinaus, dass man sich nur mit Phrasen beholfen hat. Man hat gesagt, die sind echt rechtsextrem und wir müssen eine Brandmauer aufbauen. Und man hat, glaube ich, zu wenig darüber geredet, warum genau man das ablehnt. Also was genau die wollen, welches Menschenbild sie vertreten, was sie propagieren, welche Anhänger da was machen in den Gefolgen dieser Parteien. Und das muss sich doch jetzt schnell ändern, oder? Dass man einfach konkreter wird.
Ja, deswegen habe ich ja vorhin auch den Gedanken zugelassen, sondiert doch mit denen mal. Sondiert mal. Ja. Um dann vor die Presse zu treten und zu sagen, also wir haben wirklich sondiert, weil wir wollen ja, dass in diesem Land eine Regierung irgendwie möglich ist. Aber wir müssen euch sagen, aus diesen drei Gründen ist das absolut unmöglich. Und dann benennt man diese drei Gründe und dann kann man darüber diskutieren und vielleicht sogar nachempfinden. Es gibt im Grunde, also ich plädiere für, also wir sind, anders gesagt, die etablierten Parteien sind mit der bisherigen Umgangsweise überhaupt nicht weitergekommen. Im Gegenteil, die AfD ist immer noch radikaler und extremer geworden und die Wählerschaft ist immer noch größer geworden. Deswegen gibt es für meine Begriffe nichts anderes als jetzt innere Einkehr und neuer Ansatz. Und der heißt A, entweder Entzauberung, also lass sie mal machen, wie ich es ein bisschen flapsig vielleicht im Kommentar formuliert habe, und sozusagen den Wählerwillen ernst nehmen und sich mit denen auseinandersetzen. Das heißt auch mal vielleicht zu einer Sondierung an den Tisch zu setzen und hinterher zu sagen, sorry, wir haben es echt versucht, aber da ist nichts zu brücken zwischen uns beiden.
Und zugleich ist das natürlich ungemein schwer, was man auch sieht, wenn man das mal europaweit vergleicht. In anderen europäischen Ländern gibt es ja auch rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien, Frankreich, Italien, Niederlande und dergleichen. Die bewegen sich tendenziell eher Richtung Mitte. Und die AfD ist eigentlich eine Ausnahme dabei, weil die bewegt sich zumindest in Landesverbänden wie im Osten immer weiter nach rechts.
Genau.
Und mit solchen will man ja eigentlich nicht koalieren, wenn man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht.
Exakt. Aber warum bewegen sich denn in den von dir genannten Ländern diese Parteien eher Richtung Mitte und nicht weiter in die Richtung wie die AfD? Weil sie in Regierungsverantwortung gekommen sind. Also Giorgia Meloni, Beispiel Italien, war auch mal anders drauf als jetzt. Als Regierungschefin. Um Gottes Willen, dass hier keine Missverständnisse entstehen. Ich wünsche mir keine AfD-Regierung. Also weder in einem Land noch, also horribile Diktatur im Bund. Nur das, was du beschreibst, entsteht durch Regierungsverantwortung. Und vielleicht haben wir alle, Medien, die etablierten Parteien, diesen Extremismus der AfD mitbefördert mit der bisherigen Umgangsweise. Denn also ich würde mir heute eine Meuten-AfD zurückwünschen. Ich würde mir die Finger lecken nach einer Meuten-AfD. Die ist aber längst passé.
Jörg Meuthen, damals Parteivorsitzender der AfD, eher aus so der Motivation heraus da Politik gemacht gegen die Europolitik von Merkel und dergleichen.
Wirtschaftsliberaler, sagen wir mal ein aufgeklärter Liberalkonservativer. So, ja, der irgendwann dann leider den Sound auch übernommen hat, weil er gemerkt hat, er kommt nicht mehr dagegen an. Und dann aber, und das finde ich, ist charakterfest für sich die Reißleine gezogen hat. Aber das waren Positionen, dann würde man heute sagen, ja, also da können wir doch vielleicht zusammenkommen. Stattdessen haben wir alle, muss man sagen, vielleicht diese Partei immer weiter in diese Richtung getrieben. Ich bin mir sicher, Annika Leister würde jetzt vehement widersprechen.
Ja, ich möchte auch widersprechen, zumindest ein Stück weit. Ja. Wir können ja nicht schuld daran sein, dass sich die AfD immer weiter radikalisiert hat, dass da Neonazis zugange sind, die wirklich sehr bedenkliche Umtriebe da an den Tag legen. Also wenn man sich das anschaut, was in den Verfassungsschutzberichten drinsteht, in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen, wenn man auch liest, was Initiativen auflisten, was da los ist zum Teil, dass in richtige eine Atmosphäre der Angst herrscht in Teilen bei Menschen, die sich öffentlich gegen die AfD äußern, dann muss man sagen, das sind einfach Leute, die sich in einer Art und Weise gegen die Demokratie, gegen Andersdenkende, gegen den Staat wenden, das ist nicht zu tolerieren. Und da muss der Staat einfach hart eingreifen. Und damit bin ich bei einem wichtigen Punkt, Christoph. Denn wir haben jetzt gesehen in den Nachwahlbefragungen, dass die AfD vor allem bei jungen Menschen stark abgeschnitten hat. In Thüringen zum Beispiel hat sie fast 40% ihrer Stimmenanteile von Wählern im Alter von 24 Jahren oder jünger bekommen. Kippt die Jugend da im Osten nach rechts?
Ja, ich glaube nicht nur im Osten. Wir saßen just hier in diesem Studio vor einigen Monaten mit einem Jugendforscher, sehr interessanter junger Mann, der eine Studie auch zur Jugend in Deutschland gemacht hat, wo das auch schon zu erkennen war. Und das war für mich ein Aha-Augenblick. Er hat es nicht so sehr hochgehängt, weil wollte eigentlich nicht so gerne drüber sprechen. Aber ich persönlich bin sozusagen mit jungen Menschen konfrontiert worden in den letzten Jahren, nicht zuletzt mit unserer eigenen Tochter. Für die war Grün sozusagen gegeben. Grün war einfach die Partei der Jugend. Und jetzt kippt es mit einem Schlag zur AfD. Da weißt du ja gar nicht, wie du das noch verstehen sollst. Es gab einen Zwischenschritt, den müssen wir auch benennen. Das war das sehr gute Wahlergebnis bei den jungen Leuten der FDP bei der letzten Bundestagswahl. Die sind zunächst mal in ihrer Frustration zur FDP gegangen, jetzt enttäuschterweise vermutlich einen Schritt weiter. So, das ist die Situation. Und ich glaube, es ist schlicht und ergreifend Zukunftssorgen. Sie sehen, wo werde ich mit der Rente bleiben? Sie sehen, was die unkontrollierte Migration für sie bedeutet. Und sie sehen, dass das Land wirtschaftlich, gelinde gesagt, auch schon mal besser dastand.
Ja, Christoph, und hinzukommen mag ja, dass viele auch enttäuscht sind über die Ampelregierung. Deshalb reden wir gleich auch noch kurz über die bundespolitischen Folgen. Also viele junge Menschen, die sich große Hoffnungen gemacht haben im Hinblick auf die Ampelregierung, sehen jetzt, das ist nicht erfüllt worden. Und die richten eigentlich eher Chaos ein und können nicht erfüllen, was sie versprochen haben. Aber habe ich das richtig verstanden? Ihr habt zu Hause eine Diskussion darüber, ob man die AfD wählen kann mit deiner Tochter?
Nein. Ich habe nur gesagt, unsere eigene Tochter, um Gottes Willen, das ist, sondern ihre Generation, sie, ihre Freundinnen und Freunde, das war sozusagen gesetzt. Grün war gesetzt. Und jetzt ist in dieser Generation oder vielleicht schon in der Nachfolgegeneration unserer Tochter offensichtlich bei vielen AfD gesetzt. Das habe ich gesagt. Und nicht, dass unsere eigene Tochter von Grün zu AfD geschwingt. Ja, das wirklich nicht.
Kann ja alles passieren. Mag sicherlich auch damit zu tun haben, dass die AfD sehr geschickt in den sozialen Medien wirbt und auftritt auf TikTok, X und so weiter. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon mal gesprochen. Auf der anderen Seite des Spektrums, also wenn man mal eher auf Senioren schaut, sieht man, dass viele von denen eher dem BSW zuneigen. Und das stellt ja dann die Frage, wird das Bündnis Sahra Wagenknecht jetzt zu so einer Art neuer Volkspartei? Was denkst du?
Ich räume erstmal ein, ich habe mich getäuscht. Ich habe bei Tier Online mehrfach geschrieben, sinngemäß, Sahra, lass es lieber bleiben, das wird nichts. Da muss ich Abbitte leisten und muss respektvoll sagen, der Aufbau hat funktioniert. Hätte ich nicht für möglich gehalten, hätte ich ja auch nicht das Durchhaltevermögen und die organisatorische Kraft zugetraut. Also erstmal dafür Chapeau. Ja, das kann sein, tatsächlich, dass das die nächste Volkspartei wird. Also von Volkspartei zu Populismus sind die Grenzen ja dann auch fließend. Sie hat ein ungeheures Gespür für Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Für meine Begriffe auch sehr viel Chuzpe, da also eigentlich vulgär populistisch zu sein, das Ganze aber sehr schön intellektuell und auch anmutig zu verkaufen. Das ist sehr geschickt. Damit muss man jetzt rechnen. Das kann eine politische Kraft werden, die sich etabliert. Sie steht jetzt im Grunde, also sie ist jetzt eine Schlüsselfigur in diesem politischen Schachbrett, das wir nach den Landtagswahlen vor uns liegen haben. Denn sie hat jetzt die Wahl, entweder zu den, wenn man so will, Etablierten zu gehen. Dann kommen diese Bündnisse zustande, über die du eingangs gesprochen hast. In Sachsen auf jeden Fall, vielleicht auch in Thüringen. Oder ob sie sich mit auf die Seite schlägt, die eben für Protest steht, wofür sie bislang auch stand. Im Grunde ist jetzt so eine Art Reife-Moment für diese noch sehr junge Partei. Wird sie sozusagen diese Anti-Protest-Position durchgängig vertreten, dann dürfte sie nicht in Bündnisse eintreten und müsste eigentlich konsequenterweise sich auf die Seite der AfD schlagen. Oder tut sie das nicht? Das ist ein sehr interessanter Moment jetzt für diese Partei.
Und ist ja eigentlich ein Prozess im Turbogang, denn man kann es vielleicht vergleichen damals mit den Veränderungen bei den Grünen, die ja angetreten sind auch als Protestler, Revoluzer und dann den Marsch durch die Institutionen angetreten haben. Das hat aber Jahre gedauert und Jahrzehnte gedauert und das BSW soll das jetzt innerhalb kürzester Zeit vollziehen.
Ja, das wäre vor 20, 30 Jahren alles undenkbar gewesen, denn bis vor 10 Jahren war jede politische Partei erstmal aus einer sozialen Bewegung heraus entstanden. Die SPD aus der Arbeiterbewegung, die Grünen aus der ökologischen und Anti-AKW-Bewegung. Das ist eine Partei, die nicht vorher ein Stadium als soziale Bewegung hatte, sondern aus dem Blauen, out of the blue plötzlich da war. Und natürlich hängt das ganz, ganz stark mit dieser, ja, mit dieser Sensorik der Sarah Wagenknecht zusammen.
Ja, und sicherlich auch mit der internationalen Lage. Ich habe schon den Eindruck, dass die schnelle Abfolge von Krisen viele Menschen in eine wirklich düstere Stimmung geworfen hat, den Eindruck vermittelt, eigentlich hat niemand mehr hier die Situation im Griff und niemand kann mir mehr helfen, voranzukommen in meinem Leben. Es geht tendenziell eher abwärts und eigentlich sind alle überfordert, einschließlich der staatlichen Institutionen. Es braucht einen Befreiungsstark, es braucht einen starken Mann, eine starke Frau, die gut reden kann, die uns was vom blauen Himmel runter verspricht. Den Eindruck habe ich schon und das wirkt sich dann natürlich auch in ganz Deutschland aus. Deshalb lass uns einmal schauen noch auf die bundespolitischen Folgen zum Schluss. Die Ergebnisse für die Regierungsparteien, du hast es eingangs schon gesagt, SPD, Grüne, FDP sind ja desaströs dort. Was hat das jetzt für Folgen im Bund in Berlin? Ist damit jetzt zu rechnen, dass die Ampelkoalition vorzeitig scheitert?
Also es gab ja gestern unmittelbar am Wahlabend noch den Post von Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident von der FDP, der im Grunde gesagt hat, das kann so nicht weitergehen. Und im Grunde konnte man aus diesem Post nur ableiten, wenn das ernst zu nehmen ist, was Sie da schreiben, Herr Kubicki, dann müsste das diese Woche noch beenden. Natürlich hat Christian Lindner gleich einen Post hinterhergeschickt, der sich ganz anders gelesen hat. Aber wahrhaftiger war, glaube ich, der von Herrn Kubicki. Trotzdem, also eigentlich geht es nicht mehr. Eigentlich geht es schon länger nicht mehr, aber irgendwie geht es trotzdem. Und wir alle haben uns auch ein Stück weit daran gewöhnt und denken, naja, gut, ist wie es ist und jetzt müssen wir das halt irgendwie noch aushalten. Ich habe es kürzlich mal mit einem Migräneanfall verglichen. Also die Ampel ist wie ein Migräneanfall. Du kannst dir im Moment, in dem es halt gerade kommt, nur sagen, es geht vorbei. Und spätestens im September. Eigentlich geht das nicht mehr. Dieses Dreierbündnis hat Tag für Tag in diesen 3 Jahren bewiesen und belegt, dass sie nicht miteinander können.
Ja, und das ist natürlich verheerend, wenn man jetzt nach vorne schaut und dann sieht, das soll jetzt noch über 1 Jahr lang so weitergehen. Angesichts der vielen Herausforderungen, die wir haben, von Migration bis Ukraine-Krieg, bis Wohnen, Energie, Klima und dergleichen, das mag man ja gar nicht erdulden. Natürlich umso spannender für uns Journalisten, da genau hinzuschauen, auch auf das Ereignis in 3 Wochen, denn da wählt Brandenburg und da gibt es bislang einen SPD-Ministerpräsidenten, Dietmar Woidke, und es könnte schon sein, dass der abgewählt wird. Und dann hört man natürlich jetzt Stimmen, die sagen, naja, dann wird aber in der SPD vielleicht wirklich mal ein Rumoren ausbrechen und eine noch größere Unzufriedenheit sich mit Olaf Scholz breitmachen. Rechnest du damit oder wird der Scholz das wie üblich alles cool aussetzen?
Ja, also natürlich ist das dann nochmal ein besonderer Einschnitt, wenn man einen Ministerpräsidenten verlöre und so wahnsinnig viele hat die SPD nicht mehr. Und insofern kann damit zu rechnen sein, dass dann vielleicht was aufbricht in der SPD. Und wenn es aufbricht, dann sehe ich am ehesten, also müsste es sozusagen jemand sein von Gewicht, von politischem Gewicht, ein Grande, der den Anstoß gibt. Und dann würde, glaube ich, relativ schnell die Fraktion Feuer fangen, weil die natürlich genau sehen, wenn es so weitergeht, dann findet sich höchstens noch die Hälfte von uns hier im Parlament wieder. Und sowas hat große Kraft, wenn ich in so eine Zukunft blicke. Also insofern, ja, der Verlust eines Ministerpräsidenten wäre noch mal was anderes, zumal wir ja sehen müssen, also natürlich sind die Ergebnisse für die SPD ja grauenhaft, aber sie sind nicht wesentlich mehr grauenhaft als beim letzten Mal in diesen beiden Bundesländern. Also das ist soweit das normale Grauen, was die SPD dort erlebt, das inzwischen normale Grauen, sich einstellig als Volkspartei einstellig da wiederzufinden, aber dann so jemanden, noch einen Ministerpräsidenten zu verlieren, das wäre nochmal ein anderer Einschnitt, absolut.
Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da gibt es auch eine interessante Podcast-Folge von uns noch zu aus der vergangenen Woche mit Jan Redmann, CDU-Spitzenkandidat in Brandenburg, mit dem wir die tieferen Gründe für die dortige Situation analysiert haben. Können Sie gerne nochmal nachhören. Und damit würde ich sagen, Christoph, belassen wir es erst einmal bei dieser Analyse. Wir haben geschaut auf die Situation in Thüringen und in Sachsen und in der Bundespolitik. Auf T-Online finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den kommenden Stunden und Tagen weitere Berichte, Analysen und Interviews unserer Politikreporter und sicherlich auch von dir weitere Texte, lieber Christoph. Der nächste ausführliche Podcast erscheint dann am kommenden Samstag. Zu guter Letzt ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer in Brandenburg. Wenn Sie Lust haben, hier im Podcast mit uns zu diskutieren, dann schreiben Sie uns bitte an podcasts@t-online.de. Podcasts mit Mehrzahl S. Ich hoffe, dass Ihnen unser Gespräch gefallen hat. Dann empfehlen Sie den Tagesanbruch-Podcast gerne in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Für heute sagen Christoph Schwennecke und ich
tschüss und eine gute Woche.
Und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.